Radio Jade, Bürgerfunk.
Hallo im Bürgerfunk bei Radio Jade. Heute ist der 16.06.24. Ich bin Stefanie Eilers und die erste Vorsitzende des NABU Wilhelmshaven. Aus der aktuellen Lage rund um die Entwicklung Wilhelmshavens zur Energiedrehscheibe Deutschlands haben sich im Mai 2022 die Umwelt- und Klimaschutzverbände der Stadt, der Region und darüber hinaus zusammengeschlossen und das Netzwerk Energiedrehscheibe gegründet. Heute sind in diesem Netzwerk mehr als 140 Leute täglich unterwegs und sammeln Neuigkeiten und tauschen sich zu den aktuellen Entwicklungen aus. Die vier großen Umweltschutzverbände, Deutsche Umwelthilfe, der BUND, NABU und Greenpeace und die Scientists for Future als Wissenschaftsorganisation sind dabei. Aktuell zählen wir 18 Gruppierungen, Vereine, Bündnisse und Einzelpersonen. In jeder Sendung, heute ist schon die 35. Sendung dieses Bündnisses, möchte ich euch aus diesem Kreis der Fachleute Menschen vorstellen, Themen moderieren oder Neuigkeiten vermitteln, die dieses Netzwerk hervorbringt und recherchiert hat. Wir haben also Gäste im Studio, ich freue mich, dass ihr da seid. Rainer Klosse und Fritz Sancher, beide von Scientists for Future Wilhelmshaven, Friesland. Woher kommt ihr? Was macht ihr? Was sind die Scientists for Future? Rainer fängt an.
Ja, hallo. Wir haben uns vor 5 Jahren im Wesentlichen erstmal gegründet, um die Klimabewegung von den Fridays for Future, der Jugendbewegung, zu unterstützen. Und haben dann gesagt, wir wollen auch eigene Themen mit unterbringen und haben uns so als Gruppe dann gefunden.
Ja, ich bin Fritz, ich komme aus Zitilien-Groden, gebürtig aus Ostfriesland, also hier aus der Region, kann man sagen. Ja, ich bin beruflich aus dem erneuerbaren Energienbereich, arbeite im Moment bei einer Firma in Berlin. Da geht es viel um Netzstabilität und solche Geschichten, viel um Richtlinien, also auch aus dem Bereich Energie. Erzeugung, Energieversorgung. Ja, vielleicht noch ergänzend zu den Scientists for Future kann ich noch sagen, wir sind dort eine Regionalgruppe hier in Wilhelmshaven, Friesland. Wir wollen vor allen Dingen über Klimawandel, über die Klimakrise informieren, was wir dort machen können, was wir machen sollten, was da auf uns zukommt. Über erneuerbare Energien, aber über alles Mögliche auch. Und bei den Scientists for Future gibt es eine bundesweite Gruppe. Da haben wir viele Fachexperten, auf die wir dann auch zurückgreifen können.
Ein paar sind mir auch geläufig, aber ihr seid hier meine Könige der Region sozusagen. Also immer, wenn ich Fragen habe und wir kommen zueinander, das ist also immer super mit euch beiden. Rainer, du müsstest eben noch sagen, bitte, beruflicher Hintergrund. Du bist, glaube ich, auch in so einem Fach unterwegs, ne?
Genau, also ich bin auch Elektroingenieur, da im Bereich tatsächlich praktische Messung. Und da geht es auch konkret darum, diesen relevanten Bereich, wie bringt man Energien zusammen, also Wind, Solar, aber auch Speicher und andere Systeme, die dann im Grunde elektrisch dann in Balance laufen sollen. Das sind dann Netzeigenschaften und da soll aus einer Energieerzeugung quasi ein Kraftwerk entstehen, was in der Lage ist, im Grunde, ja, unser Ziel ist ja dann ohne große Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke auszukommen. Und da muss man dann eben nicht nur Energie produzieren, sondern auch Dinge berücksichtigen, die bei Störungen im Netz letztendlich dafür sorgen, dass alles in Waage bleibt.
Also ihr merkt schon hier draußen, wir haben heute richtig Kompetenz hier im Funk. Ich danke euch, dass ihr da seid. Heute sind Fritz und Rainer von den Scientists for Future zu Gast und wir wollen über unsere Energieversorgung reden. Wie kann unsere Energieversorgung überhaupt klimaneutral werden? Fritz, fängst du an?
Ja, ich kann gerne anfangen hier. Also wir sind ja eigentlich schon auf einem ganz guten Weg. Wir brauchen vor allen Dingen natürlich Windenergie und Solarenergie. Das heißt, wir müssen Wind- und Solarenergieanlagen aufbauen. Und da hat unsere Bundesregierung schon einiges vorgegeben jetzt in den letzten 2 Jahren.
Okay.
Sodass wir eben auch eine gute Vorgabe haben für 2040, um dann auch dort wirklich ausreichend erneuerbare Energien zu haben.
Ach, die Chance besteht also, weil wir gerade gestern unseren Kongress hatten, da wurde so heiß diskutiert, das schafft ihr nie oder so. Doch, du meinst ja.
Ich bin überzeugt davon.
Cool.
Wir können da gleich nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Ja. Was wir natürlich auch brauchen, sind Speicher, weil wir wissen alle, Wind weht nicht immer und Sonne scheint auch nicht immer. Das heißt, wir brauchen Speicher, um diese Zeiten zu überbrücken. Da gibt es auch Möglichkeiten und da sind wir auch dran. Was wir aber auch brauchen, wir brauchen Verbraucher, die irgendwo steuerbar sind. Das können zum Beispiel sehr gut Elektroautos sein oder auch Wärmepumpen oder natürlich auch in der Industrie.
Kühlhäuser hatte ich jetzt gerade eine Diskussion.
Kühlhäuser eignen sich auch sehr gut
dafür. Grüße an Nordfrost
in auf jeden Fall. Wir brauchen halt mehr Flexibilität letztendlich, auch auf der Verbraucherseite. Das ist wichtig. Wir brauchen Ausbau der Stromnetze, ganz klar, auf allen Ebenen letztendlich, sowohl in Richtung Süden, Richtung Bayern, Baden-Württemberg, als auch hier vor Ort, um überhaupt ausreichend Solaranlagen auf unseren Dächern anzuschließen, um letztendlich unsere Wärmepumpen zu versorgen und die Autos zu laden.
Okay. Sollen wir Rainer nochmal fragen? Hast du noch eine Beigabe für diesen Block?
Fritz hat das ja schon die wesentlichen Bausteine, also Wind, Solar als Erzeugung genannt. Speicher, da gibt es halt sehr unterschiedliche Bereiche, Kurzzeitspeicher, Langzeitspeicher. Mhm. Da muss man natürlich auch gucken, wie es ist. Kurzzeitspeicher wäre zum Beispiel dieser Batteriespeicher, der ja bis zum Wirkungsgrad von 95 und besser Prozent arbeitet. Das heißt, man kann die Sachen wirklich, die Energie wirklich für einen sehr kurzen Moment sehr effizient einspeichern und auch wieder abgeben. Und für so Langzeitperioden über mehrere Tage muss man sich was anderes überlegen. Da würden die Batteriespeicher viel zu groß und zu aufwendig und auch zu teuer werden. Okay. Da muss man dann im Grunde diese Stellen stopfen mit Wasserstoffspeichern, Kavernen, die dann zwar einen schlechteren Wirkungsgrad haben, aber die dann die Energie dann wirklich über eine lange Zeit beiseite legen können. Und für diese Momente, dann rechnet man so 3, 4, 5 Tage, muss man tatsächlich überbrücken können. Mhm. Und das muss dann irgendwo aus solchen Energieträgern dann irgendwie bereitgestellt werden. Ein Punkt ist eben auch noch die Importe. Mhm. Man spricht sehr häufig darüber, dass man Wasserstoff oder eben verflüssigtes Wasserstoff wie Ammoniak oder Methan letztendlich ja auch hier bräuchte. Und da ist es so, dass man das dann aber sinnvollerweise aus Gebieten möglicherweise produziert, wo man auch vielleicht kontinuierlich mehr Sonne oder Wind hat.
Okay, wir sind ja auch hier so ein bisschen die Schattenseite, merken wir im Moment, ne? Kommt ja ganz viel Regen runter. Wir machen gleich noch, Fritz hat noch einen für die erste Runde, ja?
Ja, ich möchte gerne noch ergänzen, wir dürfen natürlich die Industrie nicht vergessen. Mhm. Und da muss natürlich auch noch sehr viel umgestellt werden. Wir müssen dort sehr viel elektrifizieren, aber alles kann nicht elektrifiziert werden. Dort, wo sehr hohe Temperaturen gebraucht werden, wie in der Stahl, Industrie, brauchen wir andere Lösungen. Wasserstoff ist da ein Thema natürlich und das gehört natürlich auch dazu. Und eben, wie ich vorhin schon andeutete, also Strom ist nicht alles. Wir müssen genauso gut beim Verkehr und beim Heizen uns umstellen.
Okay. Auf der Liste, die du mir geschickt hattest, die ja super vorbereitet ist, steht noch Energieeinsparung. Das ist auch ein Riesenthema, dass wir also insgesamt unseren Verbrauch, glaube ich, senken, ne?
Oder? Ja, da kommen wir, glaube ich, gleich auch nochmal dazu. Okay. Das ist ein sehr wichtiges Thema letztendlich.
Sonntag, der 16.06., die Sendung des Netzwerks Energiedrehscheibe. Ich bin Stefanie Eilers und eine von 140 aus 18 Verbänden, die sich um den Wandel Wilhelmshavens Sorgen machen oder kümmern oder das begreifen wollen, was hier kommt. Wie sieht es denn mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien aus? Rainer, könntest du da mal ein bisschen ausholen, bitte?
Ja, im Bereich erneuerbaren Energien denkt man ja zunächst erstmal an den Bereich Elektrotechnik oder an elektrische Energieerzeugung. Da sind die PV-Anlagen, die Windanlagen, die Biogasanlagen oder auch Wasserkraftwerke. Und im Bereich Windenergie haben wir zurzeit an Land etwa 60 Gigawatt installiert. Und auf See sind es etwa 8,5 Gigawatt. Wir haben aber das Ziel, irgendwie bis 2040 eine Größenordnung zu erreichen von etwa 160 Gigawatt an Land und 70 Gigawatt an See. Also man hört, dass es doch deutlich mehr sein soll. Okay. Kann man Angst davor bekommen. Früher waren die Windanlagen bei 0,5 Megawatt elektrischer Leistung. Jetzt erreicht man da 6 bis 7 Megawatt pro Windanlage, sodass die Anzahl der Windanlagen gar nicht mehr so viel steigen muss.
Okay.
Und im Solarbereich haben wir jetzt 80 Gigawatt erreicht. Das läuft ganz gut an. Und wir wollen bis 2040 entsprechend der Ziele der Bundesregierung 400 Gigawatt erreichen. Das heißt, auch da ist eine Verfünffachung der Leistung noch vor uns. Und ja, das sind so die wesentlichen Beine. Biogasanlagen verbraucht oder benötigt auf dem Land sehr viele Flächen, die man mit PV ja viel effektiver bewirtschaften kann, sodass die Biogas mehr oder weniger jetzt stagniert, aber im Grunde mehr den Fokus darauf liegt, wie ich eben sagte, auch die Lücken zu füllen. Also dann Energie zu produzieren, wenn gerade mal keine Sonne und kein Wind da ist. Und da sind es natürlich hervorragende Energieträger, um letztendlich die Sachen zu stopfen. Ja, Wasserkraft gibt es bei uns in der Region relativ wenig. Das ist dann eher was, wo ein Gefälle zwischen Hoch und Tief ist, also eher was für Süddeutsche oder...
Okay. Und es gibt jetzt ja die Bestrebung, die Biogasanlage beim Landwirt auch gleich als Gasproduzent zu nutzen, dass man die ans Gasnetz anschließt. Was sagst du dazu?
Genau, das ist ja eigentlich das Ziel. Wieso soll man aus der Biogasanlage das gewonnene Gas sofort verbrennen? Mhm. Sondern wenn man das reinigt und verdichtet, kann man das sofort ins Netz einspeisen und tatsächlich dann eben auch den Speichereffekt nutzen, also wirklich dann nutzt, wenn eben die Solar- und die Windenergie nicht vorhanden ist. Und das erspart einem dann natürlich eine Menge Speichersysteme, weil da wird ja quasi Methan erzeugt, was ja schon ein eingelagertes fossiles, also nicht fossiles, aber ein Gas, ein Brenngas ist, was letztendlich dann genutzt werden kann, wenn es auch wirklich gebraucht wird.
Okay, wenn wir jetzt so eine ganz große Gasspeicheranlage haben, das haben wir jetzt nicht vorbereitet, aber ich finde das toll, wie du es sagst. Und wir haben ganz viele Pipelines in der Erde liegen. Kann man bemessen, wie viel Speicherplatz in Pipelines zur Verfügung steht in Deutschland und wie viel in Kavernen, in welchem Verhältnis das steht? Wisst ihr da was oder soll ich das mal nachlesen für nächstes Mal?
Weiß ich jetzt nicht auswendig. Man muss bei solchen Diskussionen aufpassen, dass man die Druckniveaus, also der Speicher entsteht ja nur dadurch, dass ich dann den Druck auch erhöhe.
Ah ja, okay.
Und mit dem erhöhten Druck kann ich mehr einspeichern.
Okay.
Und wenn das zulässig ist für diese Kubikmeter an Leitung, dann ist es eben tatsächlich ein Speicher.
Vielleicht mal ein paar Ergänzungen. Bei Biomasse müssen wir natürlich wegkommen von diesen großen Maisfeldern und so.
Da nickt die Naturschützerin.
Da gibt es viele Gründe, warum das nicht sehr effektiv ist. Und von daher ist letztendlich auch Biomasse, Biogas begrenzt. Bei Windenergie vielleicht noch zur Ergänzung, da haben wir jetzt die Vorgabe, gute 2% an Fläche in den einzelnen Ländern auszuweisen. Das ist natürlich eine sehr gute Maßgabe, weil wir dadurch eben auch nicht nur hier in Norddeutschland, sondern auch vor allen Dingen in Süddeutschland Windenergieanlagen aufbauen werden in Zukunft, weil eben die Länder gezwungen sind oder die Städte und Gemeinden gezwungen sind, dort entsprechende Flächen auszuweisen. Und bei PV möchte ich gerne noch ergänzen. PV ist in den letzten 2 Jahren deutlich billiger geworden und wir werden in den nächsten Jahren, wenn es noch billiger wird, werden wir dazu kommen, überall PV hinzubauen, nicht nur auf den Dächern. Wir können das genauso gut auf Fassaden bauen. Das lohnt sich alles, auch in Ost- und Westrichtung. Es gibt sogar schon Leute, die sich die PV-Module als Zaun installiert haben, weil einfach diese PV-Module billiger sind als Zaunelemente. Man glaubt es ja kaum. Und wenn wir erstmal so weit sind, dann ist der Ausbau der Solarenergie nicht mehr aufzuhalten, denke ich.
Okay. Ich glaube, wir machen noch einen Schnaps aus unserer tollen Liste, die du hast. Denn ich habe jetzt mal runtergescrollt. Wir haben 11 so Pakete und wir sind jetzt schon bei der halben Stunde rum. Also, reichen denn Wind und Sonnenenergie aus? Wie ist das mit den Dunkelflauten, wenn nicht genug Wind ist und die Sonne nicht scheint? Ist dein nächster Block gewesen. Wollen wir da gleich dran anschließen, bitte?
Mhm. Ja, dann mal schauen. Kann ich direkt was dazu sagen? Mhm. Rainer hatte das schon eingangs gesagt, wir brauchen Speicher. Mhm. Vor allen Dingen erstmal brauchen wir Batteriespeicher. Denkt man im Moment vielleicht noch nicht ganz so sehr dran, aber die Batteriespeicher, die werden kommen. Die Batterien sind auch in den Preisen sehr stark gefallen. In den letzten 2 Jahren sind die Batteriepreise ungefähr auf die Hälfte runtergegangen. Und Es gibt Pläne jetzt zum Beispiel von Preußen Elektra, ein großes Batteriespeicherkraftwerk auf einem Kernkraftwerk Standort zu bauen bei Hamburg. VW will gerade einen großen Speicher aufbauen, Batteriespeicher. Und das sind nicht die einzigen. Da kommen noch ganz, ganz viele weitere Anlagen an Batteriespeicher. Natürlich können wir auch die Batteriespeicher bei uns zu Hause dafür nutzen. Dazu müssen wir noch ein paar Regeln in der Gesetzgebung ändern, aber dann geht das. Da kann man den Speicher vom Elektroauto nehmen, man kann aber auch den Speicher von der Hausanlage, von der Solaranlage nehmen.
Dann machen wir den Fachbegriff dazu, weil wir alle immer dazulernen. Ich glaube, das heißt bidirektionales Laden, oder?
Genau, so heißt das. Und das wird sich lohnen letztendlich. Und damit können wir auf jeden Fall die Tag- und Nachtstrom ausgleichen. Das heißt, diesen kurzzeitigen Strom. Und für den langzeitigen Strom, Rainer hatte das auch schon vorhin erwähnt, brauchen wir andere Maßnahmen, längerfristige Maßnahmen, wo wir halt Gaskraftwerke brauchen. Wasserstoff ist da das Thema, wo wir dann Wasserstoff durch Elektrolyseure zum Beispiel erzeugen. Auch hier in Deutschland erzeugen können. Wenn wir zum Beispiel eben viel Wind und Solar ausgebaut haben, dann haben wir natürlich auch Zeiten, wo wir sehr viel Überschuss haben, den wir gar nicht brauchen. Wir wissen das jetzt auch schon. Häufig stehen die Windkraftanlagen einfach still, obwohl Wind ist. Und diese Zeiten müssen wir ausnutzen und dadurch Wasserstoff machen.
Okay, Wind wird ja im Winter eher mehr sein, sodass wir dann vielleicht auch nasse Zeiten haben. Bei Wasser und Wasserstoff ist ja noch so eine Diskussion im Gange. Ihr hattet da auch eine tolle Veranstaltung in der Christus- und Garnisonskirche, ich glaube vor 14 Tagen etwa, ne? Ja. War das. Das war ganz hervorragend mit einem Vortrag von der OOWV, ne? Das darf man sagen. Okay, woher das Wasser kommen soll, ne? Kommt ja. Das nachher nochmal in unserem tollen Blog heute?
Ja, haben wir eigentlich nicht mehr vorgesehen, aber Ich kann gerade noch ein, zwei Worte dazu sagen.
Das ist super.
Also aus dem Vortrag kam eigentlich raus, dass wir nicht genug Oberflächenwasser haben dafür.
Nicht mehr Oberflächenwasser.
Und wir eigentlich dafür das Meerwasser, also aus der Nordsee, brauchen werden. Mhm. Also eventuell Wasser gereinigt aus den Kläranlagen könnte man vielleicht verwenden, aber das muss noch genauer untersucht werden. Und ich frage mich, wenn wir hier bei uns im Norden schon nicht genug Wasser dafür haben, wie soll das in anderen Gegenden Deutschlands dann passieren? Das muss sicherlich noch mal sehr genau untersucht werden.
Grüße an die Brandenburger Sandbüchse, ne? Sagen wir mal. Ne? Das Netzwerk Energiedrehscheibe begrüßt euch im Bürgerfunk bei Radio Jade. Ich bin Stefanie Eilers und darf moderieren. Heute mit Fritz und Rainer von den Scientists for Future haben wir heute das Thema Energie auf dem Zettel. Fritz, du hast mir wieder eine Frage in mein Stammbuch heute geschrieben. Das war sehr gut vorbereitet. Wir hatten nämlich gestern unseren Kongress auf dem Valois-Platz und wir haben wahnsinnig viel gearbeitet gestern. Und da war das toll, dass du das so vorbereitet hast. Mein Dank dafür. Also, die Frage lautet, müssen wir denn nicht einen großen Teil der Energie importieren? Das ist ja so das, was wir gestern auch gehört haben von den Vertretern der Industrie, die da waren. Gerade hier in Wilhelmshaven soll doch Wasserstoff, Methan, Ammoniak und im großen Maßstab importiert werden. So, und jetzt?
Also erst einmal muss ich sagen, mit Wind- und Solarenergie erzeugen wir einen großen Teil der Energie, die wir hier zukünftig brauchen, selber im Land und werden damit total unabhängig. Das ist der große Vorteil bei dieser Energiewende. Natürlich brauchen wir auch Importe, das ist auch irgendwo klar. Aber man muss gucken, genau, was brauchen wir eigentlich. Wasserstoff ist da immer das Thema. Wasserstoff ist ganz schwierig per Schiff zu transportieren, weil das sehr stark runtergekühlt werden muss auf ungefähr minus 250 Grad. Viel, viel kälter als Erdgas zum Beispiel. Und dann verdampft die Hälfte unterwegs oder so. Also das kann man nicht über längere Strecken per Schiff transportieren. Wasserstoff kann man gut per Pipeline transportieren. Und das wäre auch eine gute Option. Und das ist auch in Planung, Wasserstoff hier zum Beispiel aus Norwegen zu importieren mit einer entsprechenden Pipeline. Das macht Sinn. Dann, ich sagte gerade, Wasserstoff ist schwierig bei Schiff zu transportieren, also wandelt man es um. Also man kann es umwandeln in Methan, Ammoniak und dergleichen. Dadurch entstehen ganz viele Verluste. Das heißt, nur ein Teil von dem kommt wirklich an Energie hier bei uns, was ursprünglich mal in den Ursprungsländern dann erzeugt worden ist. Das ist natürlich erstmal ungünstig und nicht so wirklich sinnvoll. Trotzdem wird man da sicherlich etwas importieren müssen. Und wir werden nochmal genauer gucken müssen, wie viel das wirklich sein wird. Aber es ist nur wirklich ein Teil der Energie, die wir hier importieren müssen. Den Großteil erzeugen wir selber. Wir werden hier zum Beispiel Ammoniak sicherlich importieren. Und das ist auch hier in Wilhelmshaven ja schon geplant.
Mhm. Das wird bei der NWO, glaube ich, ne? Weiß man nicht. Ja, wir haben so eine tolle Karte. Entschuldigung.
Genau, die Karte habe ich gerade auch nicht im Kopf. Ich hatte im Kopf Uniper, aber dann bin mir auch nicht ganz sicher.
Okay.
Will ich mich nicht festlegen. Die Firmen werden das wissen, was sie importieren wollen.
Und der Rainer vom BUND weiß das auch, der hat nämlich eine Karte geschrieben. Also wenn ihr die der mal sehen wollt, was hier alles passieren soll in Wilhelmshaven, wir haben eine tolle Karte, die schicken wir euch gerne zu. Wie und wann, machen wir gleich nochmal.
Also Ammoniak wollen wir importieren. Ammoniak kann man am besten dann aber auch wirklich so zum Beispiel für die Düngerherstellung verwenden. Das wäre sinnvoll. Ein Thema ist zum Beispiel, was auch gerade sehr aktuell hier ist in Deutschland, Stahlproduktion. Da sollte man auch mal drüber nachdenken, nicht den Wasserstoff hierher zu bringen, sondern zum Beispiel den sogenannten Eisenschwamm. Das ist die erste Stufe zur Stahlherstellung, und zwar aus dem Eisenerz, was man halt aus dem Boden gewinnt, wird dann durch Reduktion von Sauerstoff unter Zugabe von Wasserstoff erstmal der Eisenschwamm. Und warum muss man das unbedingt hier in Deutschland machen? Das ist genauso gut oder einfacher möglich in den sogenannten Sonnengürteln, also da, wo viel Sonne ist, wo viel Wind ist. Und die weitere Veredelung des Stahls, das sollte dann bitte schön hier in Deutschland passieren. Das sind so Dinge, die wir sinnvoll importieren sollen. Genauso gut, wenn wir E-Fuels zum Beispiel brauchen oder andere Antriebstreibstoffe letztendlich, würde ich davon ausgehen, dass diese auch direkt in den Sonnengürteln produziert werden und wir dann diese importieren, weil diese E-Fuels lassen sich viel, viel einfacher transportieren als Wasserstoff zum Beispiel.
Also Methanol für die großen Schiffe ist ein Thema, ne? Hatten wir schon mal eine Sendung zu, wunderbar.
Genau, ja, genau. Also wir brauchen letztendlich für die großen Schiffe sicherlich irgendwelche Treibstoffe, Methanol, was auch immer. Mhm. Da sind verschiedene Dinge im Gespräch. Wir brauchen für Flugzeuge irgendwas, Treibstoffe. Ja, so, das müssen wir importieren, auf jeden Fall.
Okay, ich als Menschenrechtlerin sage noch dazu, wenn wir die Arbeit ins Ausland verlagern, haben wir auch vielleicht weniger Migration durch Fluchtgründe. Wenn wir Arbeitsplätze schaffen dort, wo der Sonnengürtel ist, ich meine, das Ruhrgebiet ist ja stark geworden über die Kohle, die hier so günstig war, solange sie eben interessant war und förderbar war. Deswegen haben wir die Prosperität hier auch lange mit dem russischen Gas, waren wir auch lange günstig in der Energie. Jetzt ist die günstige Energie in Zukunft anderswo. Also müssen wir gucken, wo wir mit unserer Industrie bleiben, ne? Und wo wir auch, ja, welche Schritte und Stufen wir hier noch haben dann in Zukunft. Energieeinsparung haben wir Rainer versprochen, ne? Was ist denn mit Energieeinsparung? Wo sollen und können wir sparen, lieber Rainer?
Ja, Energieeinsparung ist ja erstmal, fallen mir da die Elektroautos oder den mobilen Bereich. Ich sagte ja eingangs schon mal, dass ein Akku mit 95% Wirkungsgrad arbeiten kann. Und wenn das dann anschließend auch auf einen Elektromotor wirkt, kann man da erhebliche Mengen an fossiler Energie einsparen. Mhm. Und das eben auch Sonne und Solar einlagern. Der andere Bereich, auch viel diskutiert, ist ja die Wärmepumpe für die Heizung zu Hause. Wenn man eine gewisse Menge an Energie reinbringt, dann kriegt man die vierfache Energie für die Wärmeheizung oder für das Wärmeempfinden raus.
Die vierfache?
Die vierfache Menge.
Wahnsinn.
Ja, das hängt natürlich dann vom Produkt ab, je nachdem, was man da in der Hand hat, aber so in dieser Größenordnung ist das. Und darüber lassen sich natürlich immense Summen einsparen. Das andere ist, wenn man jetzt so ein konventionelles Kohlekraftwerk sieht, das arbeitet mit einem, wenn es wirklich gut läuft, mit einem Wirkungsgrad so um die 45%. Das heißt, 55% geht tatsächlich als Wärmeverluste, in unserem Fall in die Jade, wo es eigentlich gar nicht hingehört. Das heißt, wenn wir Solar- und Windenergie nutzen wollen, dann ist es gut, dass es sofort genutzt wird. Und wir Verbraucher sind es noch nicht gewohnt, letztendlich uns auch darauf einzustellen. Wir haben im Moment die Information nicht vorliegen, dass, oh, jetzt ist es windig, jetzt kann ich meine Wäsche anmachen oder jetzt sind die Bedingungen eher schlecht. Also da wird jetzt heiß diskutiert, sogenanntes Smart Metering einzuführen, also mir als Verbraucher zur Verfügung zu stellen, jetzt ist die Energie vorhanden, jetzt kann ich damit aßen, da kann ich machen, was ich will. Und jetzt gibt es Momente, wo, wenn du es quasi brauchst, dann nutze es auch und nutze es bewusst. Und dann soll der Preis meinetwegen auch ein bisschen höher sein, wenn ich vorher ja im Grunde die Einsparmöglichkeiten habe.
Ja, super.
Und das Gleiche gilt dann natürlich auch für die Industrie oder viel mehr sogar noch von der Industrie. Auch da ist ja bei vielen Herstellungsprozessen die Energie der wesentliche Kostentreiber des Gesamten.
Ja.
Nun stellt sich für mich immer die Frage, was kostet denn eine Produktionsanlage mehr, dass ich dann im Grunde das für die Momente dann auch tatsächlich die Produktion verdichten kann, sagen kann, jetzt habe ich Wind, jetzt habe ich Solar und produziere dann entsprechend mehr. Und in den Momenten, wo die Solar- und Windenergie nicht vorhanden ist, dann gucke ich, dass ich den Prozess so weit auslaufen lassen kann, dass es passt. Also da gäbe es eine Menge Möglichkeiten, im Detail Dinge zu tun. Und das muss sich dann natürlich dann irgendwo im Preis wiederfinden. Und im Industriebereich gibt es das. Im Privatbereich haben wir im Moment noch nicht die Information vorliegen.
Also ihr merkt schon, wir können hier wahnsinnig tief eintauchen heute in das Thema. Das finde ich auch ausgezeichnet. Mir liegt so an, die Bäcker backen jetzt mittags, nicht nur aus Gründen, weil das Personal nachts nicht mehr aufstehen will, mag ich anmerken, glaube ich, oder denken, weil mittags ist der Strom halt da. Wir haben ja schon so einen Sonnenbauch über die Solaranlagen, da ist der Strom einfach billiger, ne? Also backen manche einfach nur Brot am Mittag, ne? Schon ganz gut. Wolltest du noch was sagen, Fritz?
Ja, da kann ich ein gutes Beispiel geben. Ich habe bei mir zu Hause einen dynamischen Stromtarif mittlerweile abgeschlossen. Das kennen vielleicht noch nicht alle. Da ist der Strompreis nicht fest, sondern der ändert sich über den Tag. Und zwar richtet er sich nach dem Börsenstrompreis. Da hatten wir zum Beispiel gestern eine sehr schöne Lage, gestern Nachmittag, wo es da doch recht windig war hier bei uns, wo es die Sonne zwischendurch auch nochmal geschienen hat zwischen den Schauern, hatten wir zum Beispiel einen Strompreis von ungefähr 6 Cent pro Kilowattstunde.
Ui.
Also Endverbraucherpreis 6 Cent pro Kilowattstunde.
Super.
Da habe ich bei mir zu Hause erstmal natürlich das Elektroauto geladen.
Ja klar.
Ne, da kann man sehr billig dann entsprechend den Strom einspeichern durch solche Maßnahmen.
Toll.
Das heißt natürlich aber auch, dass es andere Zeiten gibt, wo der Strom deutlich teurer ist. Abends zwischen so 19, 20 Uhr oder so ist im Moment der Strom deutlich teurer dann. Da zahlt man auch schon mal 30, 40 Cent oder sowas für die Kilowattstunde.
Mhm.
Das ist vor allen Dingen etwas, wenn man steuerbare Verbraucher hat, wie zum Beispiel ein Elektroauto. Das eignet sich sehr gut.
Ja.
Waschmaschine muss man gucken, kann man auch nehmen, Spülmaschine auf jeden Fall.
Mhm.
Aber vor allen Dingen lohnt sich das dann, wenn man eine Wärmepumpe hat oder wenn man Elektroautos hat. Diese dynamischen Stromtarife sollen im nächsten Jahr von allen Energieversorgern angeboten werden.
Ach, guck.
Oder müssen angeboten werden sogar.
Sehr schön. Ja.
Das wird also kommen. Im Moment gibt es noch so ein bisschen technische Probleme, weil unsere Stromzähler noch nicht so richtig dafür vorbereitet sind. Da muss man noch so ein paar Tricks machen, damit das überhaupt funktioniert, aber es geht schon. Also es gibt den einen oder anderen Stromversorger, der das schon anbietet und wo es die entsprechenden Möglichkeiten gibt.
Okay, jetzt machen wir den heißen Griff zur Telefonnummer 0171 371 6016. Schickt bitte eine Nachricht, wenn ihr genau diesen guten Kontakt wissen wollt. 0171 371 6016. Der Fritz flüstert mir das gleich auf den Zettel und dann schicke ich euch das her. Okay?